Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo bei einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard, der Tobias Ruf von Chiemgau 24, der ist aktuell bei der Vier-Schanzentournee unterwegs. Deswegen haben wir einen tollen Gast, einen wirklich schon guter Freund des Podcasts. Erik Willemsen ist da, der für die Associated Press vom Skiweltcup berichtet. Servus, Erik.
Servus, Lukas. Grüß. Es freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist. Und wir müssen diese Folge beginnen mit der Meldung, die irgendwie heute den ganzen Tag, zumindest in Österreich, die größte war und wo es auch irgendwie der größte Schock war. Matthias Mayer hat völlig spontan anscheinend seine Karriere für beendet erklärt. Nach der Besichtigung vom Super-G in Bormio hat er sich hingestellt und gesagt, so, das war's. Und es war irgendwie absolut niemand angeblich, involviert in diese Entscheidung. Die hat er einfach selbst getroffen und das anscheinend recht schnell und kurzfristig. Wie hast du, Erik, diese Meldung aufgenommen und mitbekommen und erfahren?
Ich glaube, wie alle anderen, man hat von allen Experten und von allen Läufen und so gehört, die waren wirklich alle überrascht, dass diese Meldung jetzt gekommen ist. Ich muss sagen, dass Matthias Mayer ein Karriereende überlegt hat. Das überrascht mich nicht. Das hätte ich eigentlich dann schon erwartet, dass er dann nach der vergangenen Saison gesagt hat, okay, 3 Olympiamedaillen, im Grunde alles gewonnen, was ich gewinnen will. Es ist schön gewesen, ich höre auf. Dass er sich dann das ganze Sommertraining nochmal durchquält und dann ein paar Rennen fährt, hier noch die Besichtigung macht. Ich glaube nicht, immer ein bisschen krank war, weil er ja gestern oder am Tag zuvor bei der Abfahrt auch nicht angetreten ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mitgespielt hat, aber in seinem Kopf hat es sicher schon länger gespielt. Es ist nicht eine Entscheidung, die man während einer Besichtigung trifft, glaube ich. Aber es war sehr überraschend. Der Zeitpunkt, wie gesagt, ist sehr überraschend, weil ich hatte eigentlich erwartet, dass eben, wie gesagt, wenn man eine Saison mit einer Weltmeisterschaft anfängt, dass man die auch zu Ende fährt. Also das, in dem Sinne kam die Meldung sehr überraschend und ja auch sehr schade, weil gut, seine Ergebnisse waren ja auch dementsprechend heuer, dass man schon einiges erwarten konnte, eben auch im Hinblick auf die WM, also auch für den österreichischen Skiverband. Und auch da sind die Reaktionen alle sehr überrascht gewesen. Also offensichtlich hat keiner es wirklich gewusst. Für die ist es natürlich auch sehr schade, damit doch ein potenzieller Medaillekandidat damit wegfällt für Frankreich im Februar.
Mhm. Es war, du wirst auch in dieser Gruppe sein, es gibt da so einen Medienverteiler von der FIS und da hat die Medienbeauftragte, die da in Bormio war, für die FIS hat da reingeschrieben, Matthias Mayer startet heute nicht und er hat sein Retirement bekannt gegeben. Und ich war gerade im Fitnesscenter auf dem Spinning Bike und wollte gerade mein Lied wechseln auf meinem Handy und sehe diese Nachricht und leg mal das Handy wieder weg und denk mir, okay, habe ich das gerade richtig gelesen oder kann man das irgendwie anders interpretieren? Da ist irgendwie gestanden, Matthias Mayer will not race today and he announced his retirement. Und ich denk mir, okay, aber die meint wahrscheinlich, okay, Retirement vom Rennen heute, oder? Also das heißt, er fährt halt heute nicht. Aber nein, das kann ja eigentlich nichts anderes bedeuten, als weil dann wird man ja ein anderes Wort verwenden. Und dann war ich mir kurz nicht sicher, aber der hat anscheinend echt, also der hat das dann ganz kurzfristig und in einer ganz normalen Aufnahme nach der Besichtigung zwei Fragen, hey, wie geht's und kannst du fahren und auf einmal redet er davon, ja, dass er er beginnt, dass die Piste super ist und er sich fit fühlt. Und es ist aber so, dass er nicht mehr weiterfährt und hat alle überrascht.
Ja, irgendwie lustig, wie du das erzählst, weil teilweise ist es mir eigentlich auch gleich gegangen. Ich dachte auch zuerst, das ist irgendwie ein Sprachfehler. Genau, weil es eigentlich so in einem Nebensatz oder eigentlich einem Zusatz da gestanden ist, der Retirement, hat mich das auch sehr gewundert. Andererseits muss ich sagen, wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich perfekt getroffen, weil das war auch genau die Art und Weise offensichtlich, wie Matthias Mayer sich seinen Abschied vorgestellt hat. Weil es ist nichts, es ist auch seine Persönlichkeit ein bisschen. Er ist immer ein extrem sympathischer Persönlichkeit gewesen, sehr kollegialer Rennfahrer, hört man auch von anderen Läufern immer. Also in dem Sinne total netter Bursch. Und nie jemand, der da große Sprüche geklopft hat oder anderswertig sich selbst in den Vordergrund gedrängt hätte, obwohl er dazu eigentlich jeden Grund gehabt hätte, aufgrund seiner Leistungen. Also, dass er da ein bisschen leise zurücktreten wollte, das war ja geplant, dass man das dann irgendwo nach einer Besichtigung in Bormio macht, wo jetzt auch nicht der große Presseauflauf war. Er hätte ja auch sagen können, ich warte bis Kitzbühel, wo dann hunderte von Medien vertreten sind und ich mache es dort. Na, er hat diesen Moment gewählt und eben, wie du es soeben schon erwähnt hast, in dem ORF-Interview quasi auch in einem Nebensatz plötzlich erwähnt, ja gut, das war es dann auch für immer für mich. In dem Sinne war eigentlich die Meldung, die FIS rausgeschickt hat, ja, sehr gut getroffen, weil auch sie das quasi in einem Nebensatz ja erwähnt haben. Ja, nochmals, die Art und Weise hat mich ein bisschen gewundert, das Timing hat mich gewundert. Ich kann nur mutmaßen, dass der Matthias sehr schöne Feiertage mit seiner Familie gehabt hat, jetzt über Weihnachten, und eigentlich gedacht hat, ja, es ist eigentlich nicht so schlecht, auch einfach mal ein paar schöne Tage daheim zu sein, ohne den Stress von Trainings, ohne den Stress vom Reisen, ohne den Stress von Rennen jedes Wochenende. Also lassen wir es gut sein. Und auch natürlich, gut, ist durch Abfahrtsspezialist die Risiko für Verletzungen, wo er ja selber ein großes Wort mitreden kann, ist natürlich auch immer im Hintergrund anwesend. Und ich glaube, dass all das zusammengespielt hat und er gedacht hat, naja, dann ziehen wir halt heute den Stecker raus.
Das ist ein schöner Gedanke eigentlich mit dem Weihnachtsfest daheim. Ja, vielleicht ist da auch was passiert. Wir hören jetzt kurz Matthias Mayer selbst, wir haben einen Einspieler, wo er ja auch wie schon in den ORF-Interviews einfach nicht wirklich näher sagen will, was eigentlich die Gründe sind. Aber hören wir trotzdem dem Matthias Mayer zu.
I was always thinking the last years I could stop in the middle of the season, why not? And yeah, this is a good point for it. I think I don't need an exact reason why I do this. I'm very happy about my career. I'm very happy about the last years. They were really great, and looking forward. It's a good point for me today to quit here, and I'm very happy.
Also Erik, wir haben ja jetzt mit Bert Voigt eine Ankündigung bekommen, dass er nach Kitzbühel zurücktreten wird. Das war letzte Woche, einen Tag nachdem wir aufgenommen haben. Deswegen war das auch in der Folge von letzter Woche nicht mehr dabei. Aber da ging es eher schon von der Begründung her ganz klar in Richtung, der Körper spielt nicht mehr mit. Da ist die Geschichte irgendwie klarer. Aber Matthias Mayer, der begründet es jetzt nicht so wirklich und sagt doch, es braucht keinen Grund für meinen Rücktritt. Und ja, ich finde es irgendwie, das hast du auch schon angedeutet, es passt sehr gut zum Matthias Mayer insgesamt, weil er auch irgendwie so instinktiv auch gefahren ist. Und ich glaube, vielleicht ist das auch ein Instinkt jetzt gewesen von ihm. Und das ist mir schon auch aufgefallen, das hast du auch angesprochen, diese Risikobereitschaft, ja. Da hat er schon vor Olympia, weil ich habe dann zu Olympia einen Text geschrieben über ihn nach seinem dritten Olympiasieg, da hat er auch davon gesprochen, dass er sich sehr, sehr akribisch auf diese Spiele vorbereitet hat. Gut, das wird jedem so gegangen sein. Aber auch, dass er da in diesem Rennen, das er dann gewonnen hat, in diesem Super-G, nochmal mehr riskiert hat, auch sich nochmal mehr überwunden hat, als das bei anderen Rennen der Fall war. Da hat er dann wirklich gesagt in Peking, ich hab da mehr riskiert als auch zuletzt im Weltcup. Und diese Richtung ist mir auch schon aufgefallen jetzt in den letzten Rennen von ihm. Ja, er ist deswegen ein bisschen von Odermatt und von Kilde weg in den Speedrennen, weil er eben auch ein bisschen Probleme hat, dass er dann nicht das volle Risiko gegangen ist und dann wird man halt bestraft mit diesem Rückstand. Also ich finde, so ein ganz leichtes Anzeichen davon hat er schon auch gegeben, ohne natürlich jetzt so drastisch an ein Karriereende zu denken oder das irgendwie anzudeuten. Aber er hat schon von dieser Risikobereitschaft immer wieder zwischen den Zeilen zumindest erzählt und das wird sie jetzt auch noch irgendwie decken mit meiner persönlichen Erklärung, die ich da jetzt noch gesponnen habe für diesen Rücktritt. Und ich finde, es ist auf drei Ebenen bitter, dieser Rücktritt. Erstens ist es für den Skisport bitter, weil er natürlich ein wirklich, ja, zumindest in Österreich auf jeden Fall dem Sport gut tut und seine Person liefert einen Mehrwert einfach für diesen Sport. Es ist in zweiter Hinsicht für den ÖSV sehr bitter, weil, Erik, wer fährt denn jetzt bei der WM? Da gibt's 5 Starter, weil Kriechmeier ist der Weltmeister. Jetzt ist Matthias Mayer weg. Max Franz ist verletzt. Es gibt aber 5 Startplätze. Also mir fallen ein Vincent Kriechmeier und Daniel Hemmetsberger. Das sind auf jeden Fall die 2, die da mitfahren sollten. Und sonst, ich bin gespannt. Also 3 andere wirklich mit Medaillenchancen sehe ich da aktuell nicht so wirklich. Und das dritte noch, was mir auch noch eingefallen ist, eine Art ganz andere Ebene für den Hersteller, für Head, wo jetzt Bert Voigt sich verabschiedet hat, jetzt auch Matthias Mayer, ich glaube, das sind beide auf Head unterwegs, und der Johan Claret, der auch angekündigt hat, nach diesem Jahr war es das mit der Heim-WM, der fährt auch auf Head, also irgendwie hast du da dann 3 absolute Top-Athleten nicht mehr dabei, also das ist auch noch irgendwie eine Ebene. Aber ja, magst du dazu noch deine Gedanken loswerden?
Ja, gut, es ist auffällig, dass 2 amtierende Olympiasieger in eigentlich eine Woche Zeit ihren Rücktritt bekannt geben. Das kann ich mir nicht erinnern, dass das so in der Vergangenheit mal war. Mit sicher nicht mit in einer Saison. Also Rücktritte sind doch meistens die Geschichte, die wir im Sommer schreiben, nicht irgendwo im Dezember. Und wie du schon gesagt hast, bei Bert Voigt ist das sicher eine was andere Geschichte. Der hat irgendwie körperlich schon gespürt, dass er es nicht mehr wirklich, nicht mehr wirklich drauf hat sozusagen. Und genau in einer Abfahrt kannst du da nicht voll gehen. Und das ist, was du brauchst. Du musst voll vertrauen können und dann 100%, oder wie er selber sagt, die 110% geben können. Sonst macht es keinen Sinn. Dann ist es sogar gefährlich. Also in dem Sinne, vernünftige Entscheidung, wie gesagt, die ich bei Bert Voigt etwas leichter nachvollziehen kann als jetzt bei Matthias Mayer. Und ja, die Head-Athleten, gut, die Geschichte lernt auch, dass Head nie dafür zurückschreckt, ihren Aufgebot an Läufer und Läuferinnen auch wieder entsprechend aufzustocken, falls dazu Bedarf ist. Also über Head mache ich mir jetzt, was das anbelangt, wenig Sorgen. Aber stimmt schon, es ist nicht auffällig, dass sie da doch ein paar Leute, die sicher mitbestimmend sind gewesen sind in den Speed-Bewerben in den letzten Jahren, dass sie da eigentlich 3 wichtige Köpfe jetzt verlieren.
Und einen Gedanken, den ich auch noch hatte, spannend eigentlich, wie das jetzt auch mit den Sponsoren laufen wird, oder? Die Matthias Mayer da hat eben, okay, hätte Ausrüster, aber dann auch, er hat das ja auch sofort kombiniert, wie er gesagt hat, ja, Piste gut, ich werde zurücktreten und ich danke den Sponsoren, die ich hatte, die haben einen super Job gemacht, also das war gleich sozusagen in einem Satz irgendwie erwähnt, aber da wird man sich, schätze ich, dann auch nochmal zusammensetzen müssen, weil das ja irgendwie dann doch ein überraschendes Ende ist, aber auch da mache ich mir natürlich keine Sorgen, aber es würde mich interessieren, wie man das jetzt eigentlich dann regelt, wenn das mitten in der Saison plötzlich vorbei ist, aber wahrscheinlich auch jetzt nicht so unterschiedlich zu einer, wenn jemand verletzt ist und dann auch einfach mal das ganze Jahr wegfällt. Ja.
Jetzt bin ich kein Manager und habe auch nie Einsicht in solche Verträge, aber ich bin mir sicher, dass da irgendwelche Bestimmungen drin sind. Ein Vertrag wird dann für eine gewisse Laufzeit geschlossen. In seinem Fall wahrscheinlich vor allem mit Unica, was ist sein Kopfsponsor, wie man immer sagt. Also in solche Verträge steht bestimmt drin, was natürlich passiert, falls er, wie du sagst, eben eine ganze Saison verletzt ist und damit nicht für Unica jedenfalls auf der Piste nicht sichtbar anwesend wäre. Oder in diesem Fall seinen Rücktritt bekannt gibt. Ich nehme an, dass da Bestimmungen drinsteht, was dann gilt oder was, da gibt es sicher eine Vereinbarung. Also da erwarte ich auch keine Probleme. Ich nehme an, übrigens, so wie wir das in der Vergangenheit mit Hermann Mayer und Raiffeisen gesehen haben oder eben mit Benny Reich und Marlies Reich, auch mit Unica, die sind natürlich auch noch lange nach ihrer Karriere für diese Marke prominent anwesend geblieben. Also in dem Sinne gibt da auch immer eine Lösung, falls ein Rennläufer oder Rennläuferin plötzlich zurücktritt.
Sehr gut, ja, guter Punkt noch. Ich habe noch einen Einspieler mit Gedanken zum Rücktritt von Matthias Mayer, und zwar von Nicole Schmiedhofer, weil ich habe mit Nicole Schmiedhofer ein Interview geführt für eine Folge von Après-Ski, die in den nächsten Tagen erscheinen wird. Ein Interview mit der Nicole Schmiedhofer. Und als kleiner Teaser sozusagen und als tagesaktuelles Thema habe ich sie auch gefragt, was denn ihre Gedanken sind zu der Rücktrittsmeldung und wie sie das so erfahren hat. Und das hören wir uns jetzt kurz an.
Ja, wir waren gerade zum Training unterwegs und dann haben natürlich die Handys geleitet und WhatsApp ist überall durchgegangen. Ja, da fehlen dann einfach die Worte, weil die Entscheidung schon irgendwo ein bisschen unerwartet ist. Aber ich verstehe es voll. Ich glaube, die meisten Skifahrer verstehen das, oder älteren Skifahrer, sage ich mal, die Jungen vielleicht nicht so. Aber wenn genug ist, ist genug, und irgendwann kommt der Moment, wo man das gespürt, so wie es der Matthias gesagt hat, er hat im Frühjahr schon mal überlegt und mal dreimal gut. Ich meine, irgendwann, glaube ich, geht da einfach der Pfui aus, und so wie er sagt, er hat jetzt einfach nicht mehr den Biss. Und wenn er heute in der Früh aufgestanden ist und sich gedacht hat, und heute ist der Tag und jetzt reicht es mir und ich mag nicht mehr oder ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr oder was auch immer er sich gedacht hat, dann soll es so sein. Und ich hoffe, dass er mit der Entscheidung glücklich ist und für seinen nächsten Karriereabschnitt sehr viel Spaß hat, so wie er beim Skifahren Spaß gehabt hat und auch dort mit sehr viel Leidenschaft reingeht.
Also das volle Interview dann mit Niki Schmiedhofer in den nächsten Tagen bei uns in einer Sonderfolge. Erik, einen Gedanken habe ich jetzt auch noch, den ich mit dir besprechen will, und zwar zu Bert Voigt, der das eben von der Taktik her jetzt anders gemacht hat, der angekündigt hat, dass er noch gewisse Rennen fahren wird, nämlich die Rennen in Wengen und in Kitzbühel, und dann einen Schlussstrich zieht. Und ich frage mich jetzt noch, ob er damit nochmal den Druck extrem erhöht, weil er weiß, dass er dort jetzt dann auch speziell in Kitzbühel nochmal liefern muss, ob das jetzt nochmal wirklich sozusagen das Ganze zuspitzt, seine ganze Karriere auf dieses Rennen, oder ob man da auch gar nicht mehr, wenn man schon weiß, dass es das allerletzte Rennen ist der Karriere, dass man da vielleicht auch gar nicht mehr zu 100% fahren kann und dann das sozusagen schon ja nur mehr ein Bonusrennen sein wird. Was glaubst du, was uns da erwarten könnte?
Naja, was ich verstanden habe, ist, dass es jedenfalls kein Spaßrennen wird. Wir haben oft gesehen bei Läufer und Läuferinnen, die zurücktreten, dass sie ihr letztes Rennen irgendwie in Lederhose oder anders wie quasi lustig den Berg runterkommen. Ich habe verstanden, dass es im Falle von Bert Voigt nicht so sein wird, dass er tatsächlich nochmal die Streif ordentlich runter düsen möchte. Ja, inwiefern, dass er da als ein Kandidat auf einen erneuten Streifsieg gelten wird, ich glaube, dass die Chance sehr gering ist, eben weil er selber auch angegeben hat, er ist körperlich nicht mehr in der Lage, um den Abfahrtssport vollständig auszuüben. Das ist jetzt auch der Hauptgrund für ihn zurückzutreten. Also ich denke, dass er einfach nochmal die Atmosphäre mitnehmen will, dass das Ganze drum und dran, was es sowohl in Wengen als auch in Kitzbühel geben wird. Ich glaube, das werden wir noch einmal genießen, noch einmal dort von wahrscheinlich 45.000, 50.000 Zuschauern bejubelt zu werden, noch einmal abwinken, und das war's dann. Und ich glaube, dass das Ergebnis da zweitrangig ist. Aber gut, wie gesagt, es wird kein Lauf werden, dass er mit quasi im Pizzaschritt runterfahren wird. Das wird es bei ihm nicht geben. Aber ich glaube ja, er wird schauen, dass er heil runterkommt. Das wird seine größte Sorge sein. Und sonst wird er den Tag einfach genießen wollen. So sehe ich das.
Ja, also Bert Voigt, den sehen wir noch gut einen Monat im Skiweltcup. Bin schon gespannt, wie er sich dann dort noch präsentieren wird. Erik, ein Themenwechsel, ein Schlussstrich sozusagen unter diese zwei Rücktritte, also Matthias Mayer und Bert Voigt, verlassen die große Bühne. Und wir schauen jetzt nach Semmering, wo es drei Technikrennen gegeben hat. Und Erik, für dich auch persönlich ein besonderer Ort, habe ich gesehen auf Twitter, weil du dort ja auch eine spezielle Verbindung hast zu Semmering. Da war dein erster Einsatz.
Ja, genau. Ich habe letztens, wie das zum Jahresende geht, mal mein Arbeitsplatz daheim ordentlich ausgemistet. Und da ist dann plötzlich meine allererste Akkreditierung für mein erstes Rennen als EB-Reporter habe ich da gefunden. Und das war eben das Rennen in Semmering in der Saison 2006-07. Also gut, das ist 16 Jahre her mittlerweile. Also, das war ein netter Fund für mich und gute Erinnerungen. Das war mein erstes Rennen und ja gut, ich kann mich das eigentlich noch recht gut erinnern, dass ich da war das erste Mal und das hat auch damals damit zu tun gehabt, dass ich gerade erst für AP angefangen habe und sie mir irgendwie einen alten Laptop geborgt haben, der dann irgendwie, als ich dort arrivierten für mein erstes Weltcuprennen, insofern nicht funktioniert hat, dass der Wi-Fi-Modul nicht funktioniert hat. Also ich konnte irgendwie das Wi-Fi-Signal nicht empfangen. Und da haben wirklich die fantastischen Leute von A1 haben mir damals wirklich schnell eine Verbindung gemacht, dass ich wenigstens ein Kabel einstecken konnte. Also falls noch irgendein Techniker, der damals in Semmering vor Ort war und diesen Podcast hört, dann möchte ich mich nachträglich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, damit ich doch von meinem allerersten Rennen auch ordentlich berichten konnte. Geschützt habe ich das schon ein bisschen.
Und wer hat damals gewonnen? Weißt du es noch?
Ich weiß es noch, ja. Damals hat Katrin Zettel den Riesentorlauf gewonnen. Mhm. Und der Slalom, das war auch ein historischer Fakt, weil das war Therese Borsen, eine Schwedin, und das war auch ihr erster und einziger Weltcup-Sieg. Also,
Sehr gut. Abgespeichert, ja, dieses Wissen. Ja, ja. Sehr gut, genau. Erik. Also du hast dich aber natürlich intensiv mit diesen Rennen am Semmering jetzt auch auseinandergesetzt, weil du eben auch beruflich darüber berichtet hast. Vor allem ja dann für deinen Zielmarkt sozusagen sehr interessant gewesen, denn Michaela Schifrin hat da einen lupenreinen Hattrick eingefahren. Sie hat beide Riesenslaloms gewonnen und auch den Slalom. Ich habe im Vorgespräch, das wir da gerade gehabt haben, schon gesagt, eigentlich, das hat mich schon überrascht, weil Michaela Schifrin, obwohl sie im Gesamtweltcup führt, jetzt vor allem auch im Riesenslalom, ja, nicht so dominant gewirkt hat, aber dort am Semmering, das dürfte ihr sehr gut liegen. Es ist schon das zweite Mal, dass sie dort so einen Hattrick feiert und drei Technikrennen an drei Tagen gewinnt. Ja, wie kannst du dir das erklären, dass es dort so gut jetzt geklappt hat für Michaela Schifrin?
Ja, es hat mich erstens auch sehr überrascht, muss ich sagen. Für Michaela Schifrin ist der Riesentorlauf immer ein großes Gut. Da will sie gut sein. Das ist ihr wirklich ein Anliegen. Aber es ist auch immer eine Baustelle bei ihr. Sie hat phasenweise, dass sie wirklich gute Ergebnisse erzielt, aber dann auch über längere Zeitraum nicht. Und ja, es ist schwer vorstellbar, aber wahr, dass sie bis vorgestern in Semmering hatte sie über ein Jahr keinen einzigen Riesentorlauf mehr gewonnen. Und gut, du weißt das, dass ich gern Zahlen und Statistiken für mich selbst organisiere. Und ich habe das mal ausgerechnet, aber weil viele denken, ja, Michaela Schifrin, das ist natürlich Slalom, das ist ihre Hauptspezialität. Und dann der Riesentorlauf, das ist ja die Nummer zwei. Das stimmt nicht. Wenn man mal schaut, wo Michaela Schifrin ihre meiste Siegen feiert, natürlich relatiert an die Anzahl von Starts in den jeweiligen Bewerb, dann ist natürlich Slalom weitaus ihr stärkster Bewerb. Da gewinnt sie über 50% der Rennen, wo sie teilnimmt. Aber dann an zweiter Stelle kommt schon der Super-G. Mhm. Da gewinnt sie nämlich über 21% der Rennen, wo sie teilnimmt. Der dritte, und das wird dich vielleicht überraschen, das war die Abfahrt. Mhm. Und erst an vierter Stelle kommt der Riesentorlauf. Aber diese Daten, die golden ja nur noch bis vorgestern natürlich. Jetzt hat sie zwei Riesentorlaufe in Serie gewonnen. Damit ist der Riesentorlauf wenigstens ihr drittbester Bewerb. Mhm. Aber gut, es ist, oft hat man die Idee von einem Läufer oder in diesem Fall einer Läuferin, okay, das ist Technikspezialistin, also Slalom und Riesentorlauf sind ihre besten Bewerbe. Ja gut, warum es dann jetzt plötzlich in Semmering wieder so gut läuft, man muss fast sagen, der Start war ihr große Stärke diesmal. Man hat schon beim ersten Rennen, im ersten Durchgang gesehen, dass sie sich wirklich extremst aus dem Starthaus rausgepusht hat und wirklich noch mit beiden Stöcken vorbei das erste Tor noch immer angeschoben hat. Und das hat man so bei anderen nicht gesehen. Und man hat gesehen, die Rückstände der anderen, das war schon ein paar Zehntel, haben die schon verloren in den ersten 15 Fahrsekunden. Und das hat einen Riesenunterschied gemacht. Also man kann nicht sagen, das hat jetzt mit Semmering zu tun, aber das war sicher ihre richtige Taktik, sie hat da sicher richtige Besichtigung und sich richtig überlegt, wie man den ersten Teil des Kurses anlegen soll. Und das hat man heute auch wieder im Slalom gesehen, wo sie sich im zweiten Durchgang, im ersten Teil durch eigentlich richtig taktiert hat, gar nicht so voll Gas gegeben wie viele andere, die dann eigentlich im Steingelände dadurch in Probleme gekommen sind, aber eher ein bisschen dosiert angefangen und dann mit der richtigen Linie und mit dem richtigen Tempo dann Vollgas geben im Steilhang. Da, so hat sie eigentlich das Rennen, den Slalom heute gewonnen, aber auch war das ein entscheidender Faktor in beide Riesentorläufen.
Mhm, absolut. Ich hab das rausgesucht. Sie war Erste und Zweite in diesen Starttoren. Und es war ja ein lustiger Start eigentlich. Du hast eine künstliche Rampe da, da geht's mal dahin. Und dann kam aber gleich eine Welle eigentlich beim dritten Tor, glaube ich, wo dann nochmal ein paar Läuferinnen haben dann nochmal probiert, on top auf dieser Welle nochmal einen Stockschub einzulegen. Es waren sich, selbst nach vier Durchgängen, waren sich die Läuferinnen, glaube ich, nicht so sicher, was ist da jetzt das Schnellste. Und es hatte irgendwie ganz leichten Skicross-Style, finde ich, diese Welle auch. Aber schon augenscheinlich, dass Michaela Schifrin da wirklich ja das beste Mittel hatte. Und ich frage mich auch, ob das vielleicht tatsächlich ein bisschen hilft, dass sie da diese Sessions mit Kilde eingelegt hat, dass sie vielleicht auch ein paar Tore eben gemeinsam trainiert haben, wie wir gehört haben, vor Sölden war das, ja. Ist natürlich ein netter Gedanke, dass es das jetzt wirklich genau ausgemacht hat, ist schwer zu sagen, aber ich glaube, geschadet hat es wahrscheinlich nicht, oder?
Na, auf jeden Fall nicht, aber gut, ich folge die Karriere von Michaela Schifrin schon sehr, sehr lange und was ich immer wieder erfahre, ist eigentlich, dass Training, ob allein oder mit ihren Teammates vom amerikanischen Team oder mit Gilde, das ist alles schön und gut. Bei Michaela Schifrin muss es einfach vom Gefühl her passen. Wenn bei ihr irgendwas in der Ordnung und im Ablauf nicht passt und sie anfängt, sich Gedanken zu machen, dann wird es schwierig. Und wenn sie 3 Tage lang so fährt, wie sie jetzt macht, dann kann das für mich nur heißen, dass sie im Kopf wirklich sehr, sehr gut da war und irgendwie das alles gepasst hat und dass sie sich einfach wohl gefühlt hat. Mhm. Und ja gut, das ist sicher ein wichtiger Faktor gewesen. Ich glaube, dass sie über Weihnachten mit ihrem Alexander auch schöne Tage verbringen können. Ich glaube, dass das alles für sie auch sehr wichtig ist, dass Familie in den letzten 3 Jahren für sie auch einen noch wichtiger Bedeutung gehabt hat. Ihre Mutter Aline war nicht die ganze Saison dabei, aber ist jetzt auch wieder im Team dabei. Also für sie ist es sicher wichtig, dass sie sich wohlfühlt in diesem Umfeld. Also abgesehen vom ganz praktischen Training, glaube ich, dass auch viele mentale Sachen mitspielen, die jetzt sehr, sehr positiv auf ihr Fahren und auf ihre Ergebnisse sich auswirken.
Den ersten Riesenslalom hat sie gewonnen vor Petra Vlhova und Marta Bassino. Der zweite, da war Lara Gutberami auf Platz 2, weil dieser erste Durchgang auch extrem schnell gesetzt war und Gutberami da ja wirklich damit am allerbesten zurechtgekommen ist. Auf Platz 3 wieder Marta Bassino und dann eben jetzt im Slalom die aus US-Sicht Sensation fast schon, dass man da einen Doppelsieg gefeiert hat vor Paula Molzan und die Lena Dürr ist auf Platz 3 gefahren. Jetzt, du sagst, du begleitest die Michaela Schifrin schon sehr lange. Was ist dir denn aufgefallen an den Zitaten, die sie dann auch geliefert hat nach diesen Rennen, wie sie reagiert hat und auch diese herzzerreißende Szene dann, dass sie da mit Paula Molzan sich so lange umarmt und wirklich da fast kleine Freudentränen gekommen sind. Was ist dir da irgendwas Spezielles aufgefallen noch, was sie dann irgendwie ja kundgetan hat nach diesen Rennen?
Na, ich denke, das, was sie von sich gegeben hat, sehr in der gleichen Linie ist, wie sie immer reagiert. Sie ist in diesen Tagen natürlich immer auf ihre Anzahl der Siege angesprochen worden. Mittlerweile sind es 80, also sind nur mehr 2 bis zur Rekord von Lindsay Vonn, nur mehr 6, bis auch Ingemar Stenmark dran glauben muss. gut, das wird früher oder später sowieso passieren. Aber dazu, ich weiß nicht, will sie sich nicht wirklich äußern. Es ist schwer einzuschätzen, was es für sie selbst bedeutet. Und ich habe immer das Gefühl, dass sie selber auch nicht wirklich einen Finger drauflegen kann, was ist das jetzt? Wie fühlt sich das jetzt an, dass man so viele Siegen erringt? Und Sie lebt mehr von Tag bis Tag und sie hat eben nach dem zweiten Riesentorlauf Sieg, hat sie es auch so gesagt, für, ja gut, 79 war es jetzt. Die Zahl sagt mir jetzt wenig. Heute war es ein Sieg und damit bin ich verdammt glücklich, sagt sie. Also den einen Sieg an dem Tag, das ist, was für sie zählt und nicht das große Ganze, wo wir Journalisten natürlich immer sie darauf ansprechen. Also in dem Sinne war das jetzt nicht überraschend. Was sie immer tut, ist, dass sie gern ihre Konkurrentinnen oder in diesem Fall auch ihre eigene Team-Mitfahrerinnen in den Vordergrund stellt. Und jetzt mit Paula Monson hat sie das natürlich sehr gut machen können, weil es ist das erste Mal, dass zwei Amerikanerinnen 1-2 Finish in einem Damenslalom seit 1971. Das ist mehr als 50 Jahre her. Also das ist wirklich ein Stück Geschichte, was da heute geschrieben wurde. Und gut, für sie, und man hat sich wirklich gesehen, sie freut sich wirklich mehr für Paula, dass die endlich diesen Durchbruch geschafft hat. Sie hat schon Top 10 Ergebnisse gehabt in Slalom, aber wirklich am Podest war sie in dieser Disziplin noch nie. Also dass sie jetzt diesen Durchbruch auf diese Art und Weise schafft, das hat sie genauso glücklich gemacht, dass sie jetzt selber ihren 50. Slalom-Sieg oder 80. Sieg überhaupt feiert. Das spricht für sie. Sie ist immer sehr darauf fokussiert, dass es soll nicht unbedingt um ihr gehen. Es geht auch um ihr Team. Das hat sie jetzt auch gesagt. Sie hat so ein super Team um sich herum, die das natürlich auch ermöglichen, dass sie das leisten kann, was sie immer leistet. Also das hat mich in ihre Äußerungen, ist mir sehr aufgefallen. Ein anderes, aber eher ein formelles Ding, das habe ich auch auf Twitter so geschrieben, weil mir das nach ihren ersten Sieg so aufgefallen ist, dass sie in wirklich alle Interviews nach dem Rennen, was so üblich ist in Skifahrerinnen-Sprachen, ist, dass man über Konkurrentinnen als Girls, die andere Mädel, sie würde sagen, die other girls, na, sie sagt immer die other women. Und das habe ich irgendwie eine interessante Änderung gefunden. Das war neu für mich, dass sie das wirklich so gehört habe, dass sie das wirklich so konsequent durchzieht. Und ich finde das auch gut so. Ich meine, das ist, es sind Frauen, es sind ja keine Mädchen, das ist ja, das ist Spitzensport mit erwachsenen Leuten, das sind ja keine Kinder, die am Wochenende mal zusammenkommen und ein bisschen Skifahren, weil oft kriegt man so den Eindruck, es sind alle gute Freunde, die treffen sich und gehen dann lächelnd wieder nach Hause, egal ob sie jetzt 30. oder 1. geworden sind. So ist es natürlich nicht. Es ist verdammt harter Top-Sport, es ist Elitensportart und gut, das sind Frauen, das sind ja keine Mädchen. Also in dem Sinne hat mir das in ihren Aussagen auch noch diesmal eigentlich zum ersten Mal, ist mir das wirklich aufgefallen.
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich kann mich erinnern, Lara Gutberami hat das mal auch kritisiert und gesagt, es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass ich da mit meinen über 30 Jahren noch immer als Mädel bezeichnet werde von den Medien. Und das dürfte sie sich echt vorgenommen haben, anscheinend, Michaela Schifflin. Ja. Aber wie oft man auch die Dirndln hört oder so, weil es halt irgendwas Niedliches im Dialekt ist von Trainern. Oder ich meine, bei den Männern kommt das Wort die Burschen schon auch oft vor, aber es hat halt auch trotzdem nicht so, es ist nicht so abwertend wie Mädels, finde ich. Also ich finde, da ist schon noch ein bisschen ein Unterschied dabei und das wäre sicher nicht schlecht, wenn man das abstellt im größeren Rahmen. Erik, jetzt hat Michaela Schifflin im Gesamtweltcup 875 Punkte. Petra Vlhová war auf Platz 2, 506 Punkte. Die ist auch im Slalom ist sie auf Platz 4 gefahren wieder. Das sind fast 400 Punkte Abstand. Das ist natürlich irre. Wir reden, und dazu kommen wir gleich, immer von Marco Odermatt, dass der sozusagen vielleicht sogar auf Kurs ist auf die 2000 Punkte. Aber jetzt haben wir 15 von 39 Rennen. Ja, wir haben schon recht viele Technikrennen gesehen, aber bei 875 Punkten und noch deutlich unter der Hälfte der geplanten Rennen, so unrealistisch wäre das ja, glaube ich, auch nicht, die 2000 Punkte für Michaela Schifflin, oder?
Na, ich muss dir ehrlich sagen, jetzt, wo ich diese 3 Tage wieder intensiv verfolgt habe, kriege ich doch wieder ein bisschen das Gefühl, dass wir in der Saison 2018, 2019 hatten, wenn sie 17 Saisonsiegen eingefahren ist und über 2200 Punkte gesammelt hat. Gut, 17 wird es heuer wahrscheinlich nicht werden. Aber gut, die 2000-Punkte-Marke ist, ja, ist wieder möglich. Es wird, glaube ich, vor allem davon abhängen, wie viel Speed-Defense sind, vor allem wie viel Super-Gs, dass sie auch in der zweiten Saisonhälfte noch einstreut. Es kann natürlich sein, dass sie irgendwann sich mit dem vollen Programm, und ich nehme an, dass sie auch viele bewerben bei der Weltmeisterschaft fahren möchte, dass sie dadurch auch gezielt ihre Rennen auswählt und sich sicher nicht übernehmen wird, um dass sie nur so viel wie möglich Rennen zu fahren, um auch nur so viel wie möglich Punkten zu sammeln. Das ist nicht ihre Absicht. Also ich glaube, dass sie da ein bisschen strategischer vorgeht. Und das hat sie in der Saison, die ich sie eben angesprochen habe, auch gemacht, weil da hätte sie den Rekord von Tina Maas auch knacken können, wenn sie noch ein paar mehr Rennen gefahren wäre. Aber das war ihr eben nicht nicht wichtig.
Ja, absolut. Jetzt läuft es ja im US-Team, da ist die Stimmung sicher gut. Ich muss noch auf die Österreicherinnen zu sprechen kommen, weil da ist ja, Erik, du kriegst das ja auch mit, weil du in Österreich lebst, da ist ja Staatskrise schlechthin. Also schlimmer geht's ja nimmer, würd man meinen. Wie kriegst du das mit? Jetzt haben wir da Katharina Liensberger mit dem ja eigentlich Ausfall im Slalom. Wir haben Katharina Truppe Ausfall im zweiten Durchgang, wo sie ja immerhin vielleicht, wenn alles glücklich gelaufen wäre, vielleicht Top 5 gefahren wäre, auch da ein Ausfall. Wie kriegst du das mit, dass man da ja so am Hadern ist? Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, ich finde den Ausdruck Staatskrise finde ich sehr gut getroffen.
Ja.
Man sieht es natürlich auch immer wieder. Es ist immer Krise. Ich erinnere mich, dass ich vor, ich glaube, 8 Jahren oder so mal eine Geschichte geschrieben habe, weil die österreichische Männer da über die ersten paar Monate kein Abfahrtsrennen gewonnen haben, da war natürlich die große Krise. Wir haben natürlich die Technikkrise auch bei den Herren gehabt, nachdem Marcel Hirscher zurückgetreten war und ich plötzlich ein andere 10 Siege pro Saison einfahren konnte. Da war es natürlich auch Krise und jetzt aber die Krise der Frauen. Es wird natürlich auch groß gemacht, aber das gehört auch ein bisschen zum Sport dazu natürlich. Sicher in Österreich, wo der Skisport einen Wahnsinnsstellenwert hat, muss man einfach so sehen. Da kommt natürlich auch die Kritik. Es ist oft bemerkenswert, aber zu sehen, wovon die Kritik kommt, dass das aus den Medien kommt oder von ehemaligen Läufer oder Läuferinnen, das kann man auch verstehen, aber es kommt auch wirklich von Funktionären der ÖSV. Und das finde ich dann schon ein bisschen überraschend. Ich denke, wenn man Kritik übt, und das war forsche Kritik, die in diesem Fall vor allem von Patrick Ortlieb gekommen ist. Ich bin sogar seiner Meinung, aber ich denke, ich würde es so nicht geäußert haben, weil wenn ich im Verband drinnen bin, dann würde ich das auch eher verbandsintern versuchen zu, diese Themen, die er hat, oder die Schwachpunkte, die er sieht, die würde ich auch versuchen, dann intern anzubringen und dann schauen, wo man Verbesserungen erzielen kann. Er hat natürlich schon ein bisschen eine Lawine losgetreten. Vielleicht war das auch die Absicht, dass man dann auch weiß, dass es wirklich 5 vor oder vielleicht 5 nach 12 ist für das österreichische Frauenteam. Weil ja, es ist eben der Anspruch natürlich. Österreich muss vorne mitfahren. Und ich finde es sicher in der Falle von Katharina Liensberger tut es mir wirklich leid, weil sie natürlich vor 1,5 Jahren wirklich absolute Weltspitze war im Slalom, da den Welttitel sich geholt hat, die kleine Kugel im Slalom geholt hat. Und ja, es tut dann doch weh zu sehen, wie sie trotz aller Möglichkeiten, die ihr eigentlich geboten werden mit einem eigenen Team, mit Livia Magone, der große Championsmacher ist, das funktioniert doch nicht, wie man das vielleicht erwartet hätte. Und das ist auch sicher für den Sport schade. Wir haben natürlich gesehen, dass auch Petra Vlhova nicht die hat im Sommer mit Motivationsproblemen gekämpft und ich habe auch das Gefühl, dass sie nicht wirklich so am letzten Druck erfährt, so wie sie es in den letzten Jahren gemacht hat. Und gut, das ist für den Slalombewerb bei den Frauen natürlich schon schade. Ja, auf den Österreichern, es wird sicher irgendwann wieder besser gehen. Es ist schade, dass man jetzt hört, wenn man sieht, dass man zufrieden sein muss, wenn sie ansatzweise gut waren oder ein Mittelteil gut gefahren sind, dass man sich damit zufrieden geben muss. Das ist natürlich nicht der Anspruch des Skiverbands. Da werden Verbesserungen kommen, aber die kommen auch. Es ist immer zeitlich so. Österreich hat natürlich so viel Potenzial, so viele Möglichkeiten, auch so ein Trainerstab, der einfach so gut ist, muss man einfach sagen, dass da auch wirklich Lösungen gefunden werden. Und das kommt wieder. Aber ja, man, Geduld ist halt nicht immer die beste Eigenschaft von Menschen, die in oder um den Sport herum sich aufhalten.
Ja, absolut. Laufbestzeit von Franziska Gritsch im zweiten Durchgang vom Slalom. Das ist das Beste, was dem ÖSV passiert ist in diesen 3 Tagen. Das wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. Und das ist immerhin ein Anzeichen, ein positive Note am Ende dieser 3 Tage, dieser Heimrennen. Ein kurzes Wrap-up aus DSV-Sicht. Im Riesenslalom, da gab es keinen einzigen Punkt für den DSV. Aber hey, im Slalom, da sind 4 Athletinnen vom DSV in den zweiten Durchgang gekommen. Lena Dürr eben mit diesem 3. Platz natürlich vorne weg. Sie hat sich, und das ist erwähnenswert, sie hat sich verbessert von Platz 4 auf Platz 3. Es ist einmal ihr gelungen, dass sie es einmal umdreht und dass sie nicht zurückfällt im zweiten Durchgang. Das ist erfreulich. Am Ende ja 34 Hundertstel. Sie war sogar knapp dran. Paula Molzam war da 500stel dann vorne.
Darf ich dich kurz unterbrechen, Lukas?
Ja, bitte.
Es tut mir wirklich leid für den Tobias, dass er jetzt heute bei dieser Podcast-Folge nicht dabei sein kann, und gerade die Lena Dürr endlich eben wieder angesprochen hat, nach einem guten ersten Durchgang einen sicher nicht schlechteren zweiten auch runtergebracht hat. Das können wir alle so. Also tut mir leid, Tobias, dass du heute nicht an dieser Stelle sitzt, aber du siehst, die Lena tut es auch, wenn du nicht kommentierst.
Absolut. Und dann haben wir Emma Eicher, Jessica Hilzinger und Andrea Filser, die sind alle in die Punkte gekommen, auf Platz 19, 22 und 25. Ja, und aus Schweizer Sicht, ja, wenn die Holdener, die ja da im roten Trikot unterwegs war, Platz 5, der hat da jetzt sozusagen im Kampf um diese Slalomkugel ein bisschen federn lassen müssen. Es war generell, es waren schwierige Bedingungen. Wir haben auch, obwohl es so kurze Laufzeiten waren, vor allem auch im Riesenslalom, ja irrsinnige Zeitabstände gesehen, einfach weil es auch, glaube ich, wirklich sehr knifflig war. Das ist so ein unscheinbarer Hang, auch Semmering, du warst ja schon öfter dort vor Ort berichten, aber es ist irgendwie ein unscheinbarer Hang durch den Wald durch, relativ schmal, aber ich habe mich ein bisschen angefreundet jetzt auch die letzten 3 Tage damit. Mehr braucht es eigentlich nicht. Warum eigentlich da ganze Berg, Hänge abholzen, weil es reicht auch so, du kannst dort auch ein bisschen variieren in der Kurssetzung, finde ich, und es ist trotzdem wirklich sehr herausfordernd gewesen, was wir gesehen haben.
Ja, auf jeden Fall, gut, du hast es vorher schon angesprochen. Es hat irgendwie ein interessantes Gelände, weil schon beim 3. Tor so ein bisschen eine Welle kommt. Also Besichtigung ist wirklich extrem wichtig hier in Semmering. Und ja, gut, wer das am besten macht, der verschafft sich damit einen Vorteil. Und das hat, glaube ich, diesmal in allen 3 Rennen eine Rolle gespielt. Aber es stimmt, ein interessanter Hang. Gut, ein ganz anderes Thema, was wir, glaube ich, jetzt nicht weiter ausführen sollten, aber was man trotzdem immer wieder ansprechen muss. Ich bin Semmering durchgefahren und man konnte sich eigentlich schwer vorstellen, dass dort ein Weltcuprennen stattfindet, weil die ganze Umgebung ist grün und braun und ja gut, man sieht einen weißen Streifen, wo das Rennen zwar unter relativ guten Bedingungen, aber trotzdem, ja, es ist jetzt nicht die große Schneelandschaft in der Umgebung. Und gut, das ist doch ein Punkt, der leider in Zukunft eine größere Rolle spielen wird, glaube ich. Sprich, wie lange kann man Semmering noch fahren?
Ja, das denke ich mir auch jedes Mal, wenn dort gefahren wird. Aber Erik, es soll sogar schon Olympische Spiele gegeben haben, wo es ganz braun war rundherum und nur ein weißer Streifen. aber es ist auf jeden Fall ein Thema. 2 ganz Kleinigkeiten habe ich noch. Srinka Ljutic, die ist auf Platz 6 gefahren, aber da hat es geheißen auf einmal im OF, der wurden fast die Skier geklaut vor dem zweiten Durchgang. Es wollte sich jemand die Ski schnappen von der Srinka Ljutic. Und dann ist die Alpinpolizei gekommen und hat sich das angeschaut, weil ein Trainer vom US-Team da dazwischen gegangen ist, hat das mitbekommen, dass sie da wer bedienen will. Und die Polizei hat da dann einschreiten müssen. Also Wahnsinn, was dort auch alles passieren kann. Ich frage mich auch, wer da überhaupt in den Startbereich reinkommt. Muss irgendwer sein, der auch was mit den Rennen zu tun hat. Sonst kann ich mir das eigentlich nur schwer vorstellen. Aber auf jeden Fall schräge Geschichte und dann trotzdem nur auf Platz 6 gefahren. Ja.
Ja, es ist sicher eine komische Geschichte. Ich kenne eine ähnliche Geschichte, ohne dass ich jetzt verrate, wo das war, wo ein paar Skier bei einem Abfahrtstraining verschwunden sind. Wahrscheinlich sind da die Zugangskontrollen ein bisschen weniger streng gewesen und eben ist da wer eingedrungen, der ja nicht nur gekommen war, um sich das Abfahrtstraining anzuschauen. Mhm. Ja, also das Skier mal gestohlen wurde, das habe ich schon mal erlebt, dass das bei einem Rennen stattfindet. Wie du sagst, das ist eigentlich sehr rätselhaft, weil gut, man wird zigmal kontrolliert mit seiner Akkreditierung, bevor man in gewisse Bereichen Zutritt hat. Also bizarre Geschichte. Ja.
Ich gratuliere demjenigen, der sich Weltcup-Abfahrtskier klaut, der dann was damit macht. Also Skifahren kann man auf jeden Fall nicht gehen mit Abfahrtskiern. Das kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen. Und ich würde auch gleich gerne den Felix der Woche vergeben. Erik, du kennst das, glaube ich. Unser persönlicher Award, den wir Woche für Woche vergeben. Und ich würde ihn gerne der Valerie Grenier geben. Die wurde nämlich disqualifiziert leider beim ersten Riesenslalom in dieser Woche. Die ist zu früh losgefahren. Die ist losgefahren, ist auf Platz 4 gefahren im ersten Durchgang. Der Trainer hat überhaupt gesprochen vom Lauf ihres Lebens und leider ist sie da zwei Sekunden wahrscheinlich so zu früh losgefahren. Wir wissen es, da gibt es ein Signal, 5 Sekunden vor dem Startsignal und 5 Sekunden danach. Du hast dann einen Korridor von 10 Sekunden, wo du starten darfst. Aber die ist da sogar davor noch losgefahren, die Valerie Grenier. Sie ist dann am nächsten Tag Fünfte geworden. Also es ist irgendwie noch halbwegs gut ausgegangen, aber deswegen der Felix der Woche für die Kanadierin. Eine verrückte Geschichte, die auch schon mal, Patrick Feuerstein war es einmal, in Adelboden, dem ist das genauso passiert, im zweiten Durchgang, das kann ich mir noch erinnern. Gut, ich glaube, Erik, wir machen eine ganz kurze Pause und dann sprechen wir noch auch über das Sportliche, das in Bormio passiert ist, die 2 Rennen auf der Stelvio. Ja, in Bormio wurde nicht nur zurückgetreten, da wurde auch natürlich gefahren. Es gab einen Abfahrt und einen Super-G. Und die FIS hat kommuniziert, Erik, schon vor den Rennen, falls man sich aus Mediensicht, falls man da mitmachen will bei der Besichtigung, Media Inspection, dann sollte man besser vorbereitet sein, weil die Piste ist sehr, sehr eisig, wurde da gewarnt. Und wir haben es dann in den TV-Bildern gesehen. Am Anfang von der Woche, auch bei den Abfahrtstrainings wurde diese Warnung sozusagen schon über die Journalistengruppe verteilt. Am Anfang habe ich es noch lustig gefunden, aber am Ende muss man sagen, es gab dann ja vor allem die Franzosen hat es da recht heftig erwischt und die haben dann auch ein bisschen Kritik geübt an diesen Bedingungen dort, dass das vor allem der Jo Claret hat sich dann auf Twitter auch geäußert, dass das eigentlich ein Albtraum war seine Wortwahl und dass das, man hat das so rauslesen können, dass das ein bisschen übertrieben war. Es hat nämlich den Mathieu Bellet im Training erwischt, der hat eine Gehirnerschütterung davongetragen. Dann gab es einen jüngeren Fahrer, einen Emporkömmling, der Adrien Fresquet, der ist gestürzt in der Abfahrt und der ist dabei von der Piste geflogen. Also der ist durch die Netze durch und ist da in den Wald eigentlich reingeflogen, hat sich dabei bei diesem Sturz auch einen Kreuzbandriss zugezogen. Und dann hat es im Training auch noch den Victor Schuller erwischt, der hat sich die Hand gebrochen, das Handgelenk gebrochen. Also die Franzosen irgendwie da sehr vom Pech verfolgt, aber es war natürlich auf jeden Fall sehr extrem und Erik, ich glaube auch hier wieder können wir dann sagen, weil die Zeitabstände, die waren ja unfassbar groß. Vincent Griechmeier hat die Abfahrt gewonnen vor James Crawford und Alexander Omotkilde. Das war noch okay, aber auf Platz 4 Marco Odermatt mit 1,46 Sekunden schon Rückstand ist der Vierte geworden. Da hat man sich gedacht, okay, der ist ins Ziel gekommen, unmittelbar hinter dem Kilde, aber da war noch so viel Platz, hey, da wird er noch wer reinfahren, aber das war dann nicht mehr so. Und auch im Super-G haben wir eigentlich recht große Zeitabstände gesehen, also eigentlich unglaublich, da ist der dritte Loic Méa. Marco Odermatt hat gewonnen vor Vincent Griechmeier und Loic Méa schon 1,22 hinten. Also diese riesen Zeitabstände, die haben schon auch zu tun damit, oder, dass es einfach extreme Bedingungen dort gegeben hat.
Ja, das sehe ich auch so. Die Stelvio, die vergibt nichts. Also wenn du da irgendwie nicht spot on bist mit deiner Linie oder wenn du irgendwo ein bisschen abkommst oder ein bisschen außer Balance gerätst, dann bist du gleich weit hinten. Das kostet sofort viel Zeit. Und ja, es waren typisch zwei Rennen eben, wie du sagst, wo die Zeitabstände auch deswegen so groß geworden sind, weil die Bedingungen wirklich extrem waren, extrem am Limit, muss ich sagen. Und ja, man sieht es immer wieder bei den großen Abfahrtsklassiker im Weltcup. Das es ist nicht jedes Jahr so, aber man hat das Gefühl, dass sie immer ein bisschen aufbauen, bis ans Limit gehen, bis dann irgendwie wieder ein paar schwere Stürze kommen und dann nächstes Jahr schaut es wieder ein bisschen gemäßigter aus. Diesmal war es wirklich sehr am Limit und gut, was zuvor aufgelistet, was schon passiert ist und ja, man muss fast schon froh sein, dass da nicht mehr und nicht schwerere Verletzungen davongetragen wurden. Gut, das ist natürlich auch, was der Sport attraktiv macht, das muss man auch so sehen, es wirkt immer in zwei Richtungen. Es war natürlich super zum Zuschauen. Also das, man sieht wirklich, die Läufer müssen wirklich vom Start bis zum Finish kämpfen. Weil, das meinte ich vorher, wenn du irgendwo ein bisschen nachlässt oder nicht den richtigen Druck aufbaust, ja, dann kannst du um den Sieg sowieso nicht mehr mitfahren. Und das ist, wenn sie unten da im Zielraum kommen, die sind wirklich erledigt. Es ist 2 Minuten Rennzeit oder so, aber da geben sie wirklich, da müssen sie auch wirklich alles geben, wenn sie vorne mitfahren wollen. Und ja, es ist wirklich eine riesige Aufopferung, um den Spitzenplätzen mitzukämpfen. Kleine Fehler machen, das darfst du. Wenn es ein bisschen gröbere Fehler sind, dann bist du weit weg. Und ja, dann sieht man, wenn man sich die Ergebnisliste anschaut, eben doch riesige Unterschiede. Obwohl dann doch immer die gleichen Leute wieder vorne mitfahren. Das sind dann genau die das richtig dosieren können und die wissen auch vielleicht, wenn es nicht überall 100% richtig ist, was sie gemacht haben, die wissen, wo sie das Risiko mehr oder weniger eingehen sollen. Die kennen sich so gut aus auf diese Strecke auch. Gut, das ist dann noch die Erfahrung, die dann letztendlich mitbestimmt, ob du vorne oder in der Mitte oder am Ende der Platzierungsliste dich befindest.
Ja, das sind so kleine Fehler, die du angesprochen hast. Die hat sich der Marco Odermatt sogar erlaubt in diesem Super-G, ganz oben nämlich. Da war er gar nicht so sauber und dann irgendwie so, als ob es Klick gemacht hätte. Da hat er dann sich sozusagen vielleicht sogar ermahnt, jetzt muss ich wirklich besonders auf meine saubere Technik achten. Und das ist ihm dann im unteren Abschnitt exzellent gelungen und deswegen hat er auch mit wirklich viel Vorsprung gewonnen. Ich glaube, es war sogar die letzte Zwischenzeit, wo er noch Zweiter war. Und dann hat der Vincent Griechmeier dort unten tatsächlich fast 7 Zehntel verloren auf Marco Odermatt und ist Zweiter geworden. Die andere Geschichte ist, dass der Kilde im Super-G da unten in diesem Stück, er hat sogar zweimal gleich am Boden bei zwei aufeinanderfolgenden Toren, der hat da eben auch auf der Suche nach dem Limit ist er vielleicht zu weit gegangen und Vincent Griechmeier interessanterweise hat dann gesagt, er hat sich diese Läufer auch angeschaut und hat gemerkt, dass da viele Läufer Probleme haben und deswegen hat er da eben mehr dosiert unten und das hat es dann ausgemacht, aber dass das auch gleich 7 Zehntel ausmacht, ist natürlich brutal, da sieht man auch wieder, wie exzellent auch Marco Odermatt das ausnutzt, wenn die Konkurrenz irgendwo ein bisschen zurücksteckt. Also Erik, wir haben da dieses Duell, diesen Zweikampf von Odermatt-Kilde im Bormio, jetzt würde ich sagen, nur bedingt erlebt, weil sie eben sich plötzlich nicht den Sieg untereinander ausgemacht haben. Vincent Griechmeier hat da ordentlich mitgesprochen und Kilde war da auch zweimal geschlagen und ich glaube auch, also ich persönlich, das war jetzt irgendwie noch die letzte Chance, wenn er da noch um die große Kugel was anzumelden hat, aber das war's jetzt, glaube ich, wenn er da so deutlich dann auch im Super-G vor allem von Odermatt geschlagen wird.
Ja, muss man leider so sehen. Ich glaube übrigens nicht, dass Kilde in diesen 2 Tagen den Gesamtweltcup quasi verspielt hat oder seine Chance verspielt hat. Das liegt auch daran, dass er in seinem dritten Bewerb im Riesentorlauf einfach zu wenig Punkte macht, um überhaupt eine realistische Chance zu haben, irgendwie mit Marco Odermatt mitzuhalten. Weil was der natürlich bringt, ist wirklich wahnsinnig, wenn du immer vorne mitfährst in 3 Disziplinen, ja, dann weißt du, wenn du das eine Saison durchziehst, dann wartet am Ende die große Kugel auf dich. Das geht nicht anders.
Vincent Griechmeier hat mich überrascht, dass er jetzt doch da einen ja, einen Schritt gemacht hat im Vergleich zum Saisonstart. Da hat er noch, ja, auch immer wieder Fehler gehabt in seinen Fahrten. Aber jetzt plötzlich, wo er da ja, wo sich herausstellt, er muss dieses ÖSV Speed Team alleine anführen. Aktuell schaut so aus, als ob er dazu in der Lage ist. Und ich finde das einfach, wenn er diese langgezogenen Kurven fährt, das ist einfach, wenn er die sauber wirklich fährt, das ist schön anzusehen. Und der ist wirklich gut in Form, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist so schön zu sehen. Es ist auch gerade so die schwierigen Strecken, eben wie die Stelvio. Da siehst du wirklich, wer die richtige Technik hat, wer der richtige Ansatz hat. Genau in den Kurven, wie du eben sagst, in den langgezogenen Kurven, da sieht man das am besten, wer da am sichersten auf seine Skier steht. Und ja, das ist gerade natürlich, was heute super schön anzusehen bei Marco Odermatt, wie er das wirklich in Perfektion beherrscht, wobei man sich auch bedenken muss, im Unterschied zur Abfahrt natürlich, dass man beim Super-G nur die Besichtigung hat. Man kann sich nur am Morgen den Kurs mal anschauen, aber man hat keine Probefahrt quasi, wie man das in der Abfahrt natürlich zweimal hat. Also gut, du musst das fahren, was du am Morgen gesehen hast, und das spielt natürlich viel mit, eben wie auch die Situation mit Kilde, die du vorher angesprochen hast, wo der eigentlich doch am Ende ein bisschen Probleme kommt, weil er wahrscheinlich auch seine eigene Geschwindigkeit da ein bisschen falsch eingeschätzt hat. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass er da auf dem Kurs, bei dieser Kurs jetzt natürlich auch zum ersten Mal überhaupt fährt. Und ja, von einer Besichtigung ist es oft schwer einzuschätzen, glaube ich, mit genau welcher Geschwindigkeit du auf gewisse Kurven oder Toren zukommst. Das hat ihn vielleicht da ein bisschen überrascht. Aber das ist auch, finde ich, die große Qualität von der Marco Odermatt, der das wirklich bis in Perfektion, glaube ich, einschätzen kann, der das auch im Lauf selber richtig dosieren kann. Und genau wie du gesagt hast, irgendwie jetzt in seinem Lauf ein bisschen ein Wake-up-Call bekommen hat, wo er sich, ja, wo doch die Balance ein bisschen verloren hat, im Oberteil schon. Und ja, von daher weg, wahrscheinlich hat ihm das noch einen Adrenalinschub extra gegeben, dass er da hellwach war und irgendwie auch gedacht hat, ja, da passiert mir heute nichts mehr. Das fahre ich jetzt total sauber rund. Und dass er so fixiert und fokussiert war, dass er das wirklich in traumhafter Weise runtergefahren ist, muss man wirklich sagen. Es war ein Augenweide, das zuzusehen.
Insgesamt für das Schweizer Team, ja, da ist recht viel passiert in diesen zwei Rennen. Bert Voigt ist nicht angetreten, der hatte auch einen Magen-Darm-Infekt. Ich weiß nicht, ob Matthias Mayer und Bert Voigt dasselbe gegessen haben zu Weihnachten. Scheint so, es ist ihnen beiden nicht so gut gegangen. Der hat eben auf diese beiden Rennen verzichtet. Dann hatten wir die Abfahrt, wo vier Schweizer in die ersten acht fahren und darunter Urs Krienbühl, Platz 6, extrem coole Geschichte eigentlich grundsätzlich nach seinen Verletzungen. Justin Merisier mit der Startnummer 40 auf Platz 7 gefahren, Gilles Rollin mit Startnummer 35 auf Platz 8. Ja, und dann eben im Super-G, Urs Krienbühl ist da leider ohne Sturz ist er ausgeschieden, hat dann Schmerzen im rechten Knie verspürt. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme wissen wir noch nicht, was es da hat, aber man ist relativ besorgt im Schweizer Team leider. Also das könnte unmittelbar nach diesem sechsten Platz in der Abfahrt, wo er sich so gefreut hat, der Urs Krienbühl, könnte das leider eine gröbere Verletzung wieder sein. Yannick Chablot, der hat sich im Training ist er gestürzt und hat sich eine Rückenverletzung zugezogen. Aber es gibt auch noch eine gute Nachricht neben der Dominanz von Marco Odermatt. Loïc Méard hat seinen ersten Podestplatz in einem Super-G eingefahren im Weltcup. Und damit ist er neben Alexis Pointereau der einzige im aktuellen Fahrerfeld, der im Slalom, Riesenslalom und Super-G einen Podestplatz erreicht haben im Weltcup. Das ist nicht so vielen gelungen. Ja, das war auf jeden Fall ein Ausrufezeichen von Loïc Méard auch in dieser Disziplin. Erik, ist dir sonst noch was im Bormio aufgefallen, etwas Besonderes, abgesehen von diesem Hund, der das Rennen für ein paar Minuten unterbrochen hat?
Ja, genau, das wollte ich eben ansprechen. Es waren viele wilde Hunde unterwegs und einer, der ging den Kurs rund und wieder rauf. Das war natürlich eine lustige Geschichte. Ja, sonst, ich, ich muss sagen, ich habe mein Fokus war vor allem auf die Damen, mhm. die Frauenrennen in Semmering diesmal, aber ich habe Bormel natürlich sicher mitverfolgt. Ich habe beide Rennen sehr, ja, es war für mich richtige Bormio-Rennen, richtige Stelvio-Rennen mit allem Drum und Dran. Gut, das Kriechmeier, die Abfahrt gewinnt, das hatte ich so nicht ganz erwartet, mhm. muss ich ehrlich sagen. Aber das hat er wirklich extremst gut runtergefahren. Es war für mich so, als hat er irgendwie dafür gesorgt, dass es doch ein ganz einfacher Kurs ist. Es hat sich ganz leicht ausgeschaut, wie er das, mhm. wie er das gemacht hat, wie er doch gewisse Wellen abgefedert hat und doch eigentlich seine Linie sehr konsequent gefahren ist. Das hat wirklich toll ausgeschaut. Also das ist mir sicher von dem Rennen beigeblieben. Und ja, vom heutigen Super-G, ja, es gibt fast keine Superlative mehr, die man für Marco Odermatt anbringen kann. Gut, wir haben es vorher schon angesprochen, der ist in mehreren Disziplinen so dominant anwesend. Ja, fantastisch. Also da kann man nur den Hut ziehen und ja, leider für den Gesamtweltcup wird es heuer weder bei den Männern noch bei den Frauen sehr spannend werden. Es sei denn, aber gut, das hoffen wir natürlich alle nicht, dass irgendwelche Verletzungen ins Spiel kommen. Sollte das nicht der Fall sein, dann glaube ich, dass beide Kugeln, wo wir noch nicht mal im Jahr 2023 gestartet sind, sind die quasi schon für mein Gefühl vergeben.
Mhm. Ja. Mir ist noch aufgefallen, ja, Daniel Hemmetsberger, der hat sich echt jetzt auch etabliert im Super-G. Der ist ja in dieser Saison gestartet mit einer Startnummer im Super-G jenseits der 50, glaube ich. Heute hat er die Startnummer 27, ist wieder Spitzenergebnis geworden. Auf Platz 4 ist er gefahren. Also der hat da jetzt auch in der zweiten Disziplin auf jeden Fall, würde ich sagen, ja, Fuß gefasst. Und natürlich so ein ganz kurzes DSV-Roundup, auch wenn der Tobias nicht da ist, dann in aller Kürze. Es war ja irgendwie auch der Hund drinnen. Es waren auch nicht die Rennen des DSV. Es hat begonnen damit, dass der Andy Sander in der Abfahrt nicht fahren hat können, weil er ja einen grippalen Infekt hatte. Dann ist es auch blöd hergegangen. Dominik Schweiger ist ja da gestürzt, beziehungsweise hat den Ski verloren. Der hat sich ja irrsinnig, das war ein artistisches Kunststück, dass er sich da abgefangen hat auf dieser Piste. Also sensationell eigentlich. Aber der hat sich richtig geärgert, dass da die Bindung aufgegangen ist. Und der Peppi Ferstl, der ist gleich ganz oben gestürzt in der Abfahrt. Hat sich da lange auch die Hand, an der er ja verletzt ist, gehalten. Aber der hat sich vor allem auch am Sprunggelenk verletzt. Hat aber dann trotzdem im Super-G für das beste DSV-Ergebnis gesorgt in Bormio, aber es war leider nur ein Platz 16, also das war vom DSV eher nichts. Der Andy Sander war dann wieder dabei im Super-G, ist dort auf Platz 20 gefahren, aber Bormio irgendwie zum Abhaken und ja, setzt ja ein bisschen fort, was wir schon auch in Gröden gesehen haben von DSV im Speed-Bereich, da schaut es gerade nicht so prickelnd aus. Ja, und dann würde ich noch sagen, wir schauen auf das weitere Programm. Also zuerst einmal steht Silvester am Programm, aber am 4. Jänner geht's weiter. Die Frauen fahren dann gleich zwei Slaloms in Zagreb. Da sind die Männer dieses Jahr nicht dabei. Die Männer fahren nämlich einen Nachtslalom in Garmisch-Partenkirchen. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Dann geht's für die Männer auch in Adelboden weiter und die Frauen fahren zwei Riesenslaloms in Kranz-Gagora. Also jetzt sind auch wieder die Techniker und Technikerinnen dran und ja, dann werden wir uns auf jeden Fall auch wieder melden mit einer Analyse. Zu diesen Rennen davor gibt es eben, wie erwähnt, das Interview mit der Niki Schmidhofer, das wird in den nächsten Tagen erscheinen und zu guter Letzt kann ich mich nur nochmal bedanken bei dir, Erik. Danke, dass du da dabei warst an einem sehr langen Arbeitstag, weil sehr erfolgreich für die USA heute dieser Slalom am Semmering. Es gibt da mehrere Geschichten zu erzählen aus US-Sicht. Die hast du auch sicher sehr gut erzählt, aber danke, dass du dir jetzt auch noch für den Podcast die Zeit genommen hast.
Ja, immer gerne, Lukas. Danke für die Einladung und ja, ich wünsche alle Hörer einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, alles Gute.
Dem schließe ich mich an. Guten Rutsch an alle und ja, wir hören uns. Bis bald. Servus.